Grenzenlos hören, Bayern 2. Evangelische Perspektiven. Der Blick über den Tellerrand. Immer sonntags um 8.30 Uhr.
Es liegt Spannung in der Luft. Als wäre der Himmel schwarz gefärbt von einem nahenden Gewittersturm. Die Luft ist still. Und doch merkt jeder, das bleibt nicht so.
Es kann uns als Extremwetterlage treffen. Als Tornado mit bislang ungeahnter Wucht. Als Überschwemmung, als Hitzerekord. Oder aber in ganz anderer Gestalt. Als riesige Völkerwanderung aus den unbewohnbar gewordenen Staaten des Südens, wo keiner bleiben will, wenn die Ernten ausbleiben, das Wasser versiegt, die Wüsten wachsen, die Kinder hungern.
Die Rede ist, wie könnte es anders sein, vom Schatten der Postmoderne. Von der stillen Angst vor der Katastrophe. Vor der unsichtbaren Bedrohung, die so schwer zu erfassen ist, weil sie niemand sieht, keiner wirklich fühlt, sie aber in unserem Denken rumort. Von der Apokalypse, die wie ein Tsunami in Zeitlupe auf uns zurollt. Große Worte. Oder ganz schlicht gesagt, vom Klimawandel.
Er mag beschworen oder ignoriert werden, an die Wand gemalt oder geleugnet. Fraglos ist, er ist Gegenstand von Zukunftsangst, die Quelle eines Gefühls von Ohnmacht, die Wurzel jugendlicher Wut, das Gewicht einer verbreiteten Trauer, der tiefere Grund für die Epidemie des Sinnverlustes. Weil jeder schon mal gehört hat, was Spezialisten wie Ernst Ulrich von Weizsäcker, lange Direktor des Wuppertal-Instituts für Klima, Umwelt und Energie und Co-Präsident des legendären Club of Rome, prognostizieren.
Wenn die Klimaentwicklung so weitergeht wie jetzt, kriegen wir eine Erwärmung der Erdatmosphäre in der Gegend von 3 Grad bis zum Ende des Jahrhunderts. Und es kann sehr wohl sein, dass das über die Jahrhunderte zu absolut gigantischen Überschwemmungen führt. Da ist theoretisch noch ein Meeresspiegelerhöhungspotenzial von 30, 40, 50, 60 Metern möglich. Das wäre natürlich ein ungeheures Desaster.
Aktuelle Forschungen verweisen darauf, dass ab einer Erwärmung um 3 Grad ab 2080 die arktischen Permafrostböden ihr eingefrorenes Methan freigeben und in der Folge dann die Erdtemperatur in wilden Sprüngen weiter steigt, Ausgang ungewiss. Die Prognosen ab dann sind düster.
Selbst wenn man nicht jede Vorhersage glauben mag, sind es tatsächlich apokalyptische Bilder, die Realität werden können. Der Zukunftsforscher Dennis Meadows, der 1972 den berühmten Report des Club of Rome, die Grenzen des Wachstums, veröffentlichte, wählt heute, 46 Jahre später, einen drastischen Vergleich.
Ich war letztes Jahr auf dem Münchner Oktoberfest und stand vor der großen Achterbahn. 1972 waren wir quasi in der Situation, darüber nachzudenken, ob wir einsteigen sollten. Das haben wir gemacht. Dann wurde das Gefährt auf die höchste Spitze des Systems gezogen. Das waren metaphorisch die 40 Jahre Wirtschaftswachstum. Dann waren wir oben und begannen die Talfahrt. Jetzt aber ist es vergleichsweise so, dass die Geschwindigkeit und Richtung der Fahrt nach unten völlig außer Kontrolle ist. Wer unter solchen Bedingungen in der Achterbahn sitzt, kann nichts anderes tun, als sich festzuhalten und zu hoffen, dass er noch lebt, wenn sie wieder langsamer wird. Aber so ist unsere globale Situation zurzeit. Über die nächsten 30 bis 40 Jahre wird das ein sehr wilder Ritt.
Die politische Realität aber ist, nach einem Dutzend Klimakonferenzen werden bereits errungene Vereinbarungen wieder in Frage gestellt, auch in Deutschland nach der Wahl. Der CO2-Ausstoß nimmt weiter zu, die globalen Temperaturen steigen. Es scheint, als gäbe es eine unsichtbare Wand zwischen unserem Wissen und unserem Handeln. Als müsste erst das Desaster passieren, bevor wir aus der absehbaren Höllenfahrt aussteigen.
Da drängt sich die Frage auf, ob die Menschheit nicht dringend erforschen sollte, warum sie so unvernünftig handelt, wie sie da hineingeraten ist, welchen letztlich selbstmörderischen Denkmustern sie, vielleicht unbewusst, folgt. Und ob sie diese ändern kann. Denn es könnte ja einen tieferen Grund in der Geschichte der westlichen Zivilisation geben, der moderne Gesellschaften dazu treibt, ewig zu wachsen, Ressourcen zu plündern, die Zukunft zu vergessen. Christian Felber, Philosoph, Ökonom und Begründer der Gemeinwohlökonomie, sieht eine Entfremdung der Menschen als Ursache.
Ich denke, dass an der Wurzel des menschengemachten Klimawandels Trennungen stehen. Nämlich die Trennung des Menschen von seinem natürlichen Lebensumfeld, von der Natur, vom Planeten Erde. Die Wissenschaft hat sich von den Gefühlen, vom Körper oder eben aber vom Erdkörper abgetrennt. Die Kultur generell, eine patriarchale Kultur, eine kriegerische Kultur, heute eine kapitalistische Kultur, beruht eben nicht auf Verbindung. Dann würden wir das alles spüren, uns selbst, unsere Körper, unsere Gefühle und die Natur und unsere Mitkreaturen und Mitwesen. Wir sind aber in einer Kultur groß geworden, die das alles trennt und abspaltet. Und dann passieren verschiedene Dinge, nicht nur die Ausbeutung oder Versklavung von Menschen oder strukturelle Gewalt oder Errichtung struktureller Herrschaft, sondern eben auch systematische Zerstörung der Natur oder eben als eines von vielen Symptomen die Erhitzung des Weltklimas.
Kulturkritiker wie Christian Felber schlagen vor, Menschen sollten an den Wurzeln ihres Weltbildes ansetzen und verstehen lernen, nach welchen Denkmustern sie handeln. Als gäbe es einen blinden Fleck, der schon lange Zeit im Weltbild westlicher Zivilisationen wirkt.
Vielleicht beginnt das schon bei den Mythen der ersten Zivilisationen, bei den jahrtausendealten heiligen Schriften, die uns seit Urzeiten erklären, wie die Welt und unsere Rolle darin zu verstehen ist. Bei den Schöpfungsgeschichten, besonders Genesis 1 im ersten Buch der Bibel, die davon spricht, dass der Mensch nach dem Bild seines Gottes geschaffen wurde und beauftragt sei, sich die Erde untertan zu machen. Das hat sich so tief eingeprägt am Grund der menschlichen Psyche, dass es immer weiter wirkt, vermutet der engagierte Protestant Karl-Heinz Ursprung, der im evangelischen Kirchenkreis Ansbach-Würzburg als ehrenamtlicher Umweltbeauftragter an solchen Überzeugungen, auch im 21. Jahrhundert, tagtäglich scheitert.
Ich wollte was machen und bin dann halt wirklich immer gegen die Wand gelaufen. Das sind halt dann die Mitchristen, die einfach dich ausbremsen. Da habe ich genau das gehört. Gentechnik, Atomkraft ist doch alles gut, weil das entspringt ja dem Geist des Menschen. Und Gott hat ja gesagt, macht euch die Erde untertan. Ich bin genau auf diese Interpretation gestoßen. In der Gemeinde, wo ich bin, da sehe ich ganz klar, dass da kein Bewusstsein da ist. Da wird über alles Mögliche gepredigt und der Zusammenhang zum wirklichen Leben kommt da einfach zu wenig rüber.
Wie kann das sein, wenn das Thema Klimawandel doch längst die Nummer eins aller Zukunftsfragen ist? Sind die Kirchen und die Glaubensgeschichte des Christentums gar unbewusst beteiligt an dem Phänomen der mangelnden Verbundenheit und Zukunftsvergessenheit? Wer die Zukunft gestalten will, muss die Vergangenheit verstehen, heißt es. Wie also kam es zur folgenreichen Trennung zwischen Mensch und Natur?
Kritische Theologen vermuten, dass mit der Einführung eines väterlichen Schöpfergottes zugleich die vorchristlichen Mythen einer belebten, heiligen Natur in Vergessenheit gerieten. Mythologen spekulieren, dass die Trennung schon vor unserer Zeitrechnung geschah, symbolisiert in Adam und Eva, die aus dem Paradies, dem Idealbild der Verbundenheit, verstoßen wurden. Religion war dann die Antwort auf die Sehnsucht, wieder ins Paradies zurückzukehren, aber erst nach dem Tod. Die Lebenswelt dazwischen wurde von der Kirche des frühen Mittelalters als verdorben und sündig gesehen, vom Teufel beherrscht. Die ursprüngliche Verbundenheit ist seitdem zerbrochen. Oft genug wird mit Schwert und Inquisition gegen die Verehrung der Natur gekämpft. Opus contra naturam lautet das theologische Stichwort. Endgültig wird die Trennung zwischen Mensch und Natur in der christlichen Lehre aber erst am Ende des Mittelalters, sagt Matthias Kiefer, Umweltbeauftragter der katholischen Kirche in Süddeutschland.
Historisch betrachtet, ideengeschichtlich betrachtet, glaube ich, ist der große Bruch tatsächlich in der Neuzeit passiert. Mit der Wende zum Subjekt wurde Schöpfung, jetzt als theologischer Terminus oder als säkularer Begriff, dann eben Umwelt oder Natur objektiviert. Ja, mit diesem zunehmenden Auseinanderdriften zwischen dem Menschen und all seinen Mitlebewesen, seinen Mitgeschöpfen. Diese Spaltung hat sich in den folgenden 400 Jahren massiv erweitert und vertieft. Aufgrund dieser übersteigerten menschlichen, vermeintlichen Wirkmöglichkeit haben sich viele der Probleme, vor denen wir heute stehen, herausgebildet.
Niemand weiß, was diese spirituelle Abtrennung mit den Seelen und der Psyche der Menschen gemacht hat. Sicher ist, aus Mitwelt wurde Umwelt. Die Verbundenheit mit dem Land und seinen Wesen ging zurück, Dorfgemeinschaften und Großfamilien zerfielen, die Verstädterung nahm zu.
Das Zeitalter des Individualismus begann. Und mit ihm die Isolation, die Konkurrenz, die Angst. Und das Streben nach materieller Sicherheit, Status, Profit, Wachstum, Konsum. Der Philosoph und Klimaforscher Ernst Ulrich von Weizsäcker.
In gewissem Sinne kann man sagen, mit dem aufkommenden Rationalismus der frühen Aufklärung, also 17., 18., 19. Jahrhundert, begleitet dann von einem gigantischen technischen explosiven Aufschwung und einer Verzehnfachung der Weltbevölkerung und einem Sieg dieses Utilitarismus über all das andere, was vorher da war, einer Bescheidenheit, einer Demut gegenüber der Schöpfung, Gott. Aber schlimm war das nicht in den Anfängen, weil das damals noch die leere Welt war. Da war die Natur noch unermesslich groß.
Problematisch wurde es erst, als mit Dampfmaschinen und Verbrennungsmotoren die technischen Möglichkeiten der Moderne hinzukamen. Sie führten zu Ressourcenplünderung, Müllbergen, globaler Industrialisierung, ungebremstem Wachstum, Globalisierung. Da schließlich wurden die uralten biblischen Denkmuster der menschlichen Dominanz und Beherrschung der Natur zur akuten Gefahr.
Das vermeintlich gottgegebene Welt- und Menschenbild bekam Risse, erwies sich als fehlerhaft und gefährlich überholt. Das sieht auch der Umweltbeauftragte der katholischen Kirche, Matthias Kiefer, so.
Diese Trennung zwischen Geist und Natur hat sich ideengeschichtlich als Sackgasse erwiesen. Und aus dieser Sackgasse rauszukommen, da glaube ich, da ist Theologie im Moment gut unterwegs. Ich denke, man kann wirklich von so einer Art kulturhistorischen Prozess sprechen. Was ist da eigentlich passiert? Wo sind die ideengeschichtlichen, die geistigen, die kulturellen Grundlagen für all das, was sich dann in der Wissenschaftsgeschichte dann auch entfaltet hat? Es geht um ein Verstehen dessen, wie kam es denn dazu?
Was tun, wenn das Selbst- und Weltbild nicht mehr stimmt? Wenn die tiefe Überzeugung, als isoliertes Individuum in einer Konkurrenzwelt um Optimierung zu kämpfen, die Zukunft zerstört? Wenn eine entheiligte Natur, die wie ein Warenlager geplündert wird, zerfällt? Wenn die Millionen Feuer des Wachstums das Klima aufheizen und es scheint, als wollte der Planet einen Parasiten namens Mensch im Fieber loswerden?
Dann steht, das glauben immer mehr Theologen, Wissenschaftler und Philosophen, ein tiefgreifender Wandel an, eine ideengeschichtliche Neuorientierung, ein Wertewandel und damit auch eine spirituelle Weitung. Dies geht weit über kleine technische Lösungen für das Problem hinaus. Sie reicht tiefer, berührt die innersten Werte, geht ans Herz, fordert persönliche Bilanz bei jedem Einzelnen. Kaum etwas anderes formuliert der Inuit-Älteste und Heiler Angangkak Libert, der seit 20 Jahren die Gletscher in seiner grönländischen Heimat schmelzen sieht.
Das Eis, das am schwierigsten zu schmelzen ist, ist das Eis in den Herzen der Menschen. Je schneller das Eis im Norden schmilzt, desto härter ist es in den Herzen der Menschheit gefroren. Wir haben unsere Beziehung zueinander und zur Welt verloren. Unsere Ältesten verweisen deshalb immer wieder darauf, die spirituelle Bedeutung des schmelzenden Eises zu erkennen. Den inneren Prozess, nicht immer nur die physikalische Eisschmelze. Deshalb sagen sie, das härteste Eis, das wir schmelzen müssen, ist das im Herzen der Menschen.
Tatsächlich haben die indigenen Kulturen sich ein Weltbild erhalten, in dem die Verbundenheit mit der Erde im Mittelpunkt steht. Diese uralte spirituelle Tradition wird, nach Jahrhunderten der Abwertung, von vielen Theologen, aber auch Klimaaktivisten, heute wieder anerkannt und wertgeschätzt.
Denn der Ansatz, der aus dieser neu entdeckten Verbundenheit folgt, ist ein anderer. Das Problem wird nicht länger an die Politik delegiert, sondern persönlich. Der kollektive Wandel, der da passieren soll, vollzieht sich dann auch in individuellen Schritten jedes Einzelnen. Und aus dieser im Herzen verwurzelten, neuen moralischen und spirituellen Matrix, einer Anbindung an das Leben, entstehen dann andere Lebenspläne und Ideen, eine andere naturnahe Gesellschaft, Ökonomie und Zukunft. Das hofft zumindest Michael von Brück, emeritierter Professor für vergleichende Religionswissenschaft.
Das heißt, wir müssen viel intelligentere Systeme entwerfen, Systeme der Wechselwirkung. Das aber entspricht tatsächlich den Naturkreisläufen, den Kreisläufen, in denen auch jetzt gesellschaftliche Entwicklungen sich vollziehen. Die Struktur des Denkens, Fühlens und Handelns, und das ist natürlich eine ganz grundlegende Frage des Bewusstseins, die intelligentere und der Wirklichkeit entsprechendere Denkform ist, das rückzukoppeln, also tatsächlich in Rhythmen und Zirkeln zu denken. Dazu gehört eine andere Zeitvariante, also nicht kurzfristig zu denken, sondern die langfristigen Prozesse abzuschätzen.
Denken, Fühlen, Handeln, Bewusstsein, langfristiges Denken in Kreisen. Dabei geht es tatsächlich ans Eingemachte westlicher Kultur. Da muss die kalte, objektive Vernunft westlicher Rationalität und Wissenschaft mit der sehr subjektiven Intelligenz der Gefühle verbunden werden. Dem Schmerz, den Menschen fühlen, wenn Wälder verschwinden, Tiere leiden, Meere zugemüllt werden. Diese emotionale Intelligenz lässt den Schmerz über die Wunden der Erde fühlen. Aus diesem Mitgefühl soll Engagement entstehen.
Da muss der Siegeszug des Individuums sein unbegrenztes Recht auf Luxus und hohen Lebensstandard zutiefst in Frage gestellt werden, zugunsten von Beziehungspflege, Empathie, Kooperation, dem Wohlergehen des Ganzen. Da muss die tief verwurzelte Trennung zwischen der seelischen Innenwelt und der profanen Außenwelt abgebaut werden, sagt die Religionswissenschaftlerin und Mythenforscherin Vera Zinksem. Dazu gehört ihrer Meinung nach auch
die Anerkennung dessen, dass wir nicht die Macher der Welt sind, sondern dass die Welt das uns schon vorgegeben ist. Wir haben keine Umwelt. Das Wort Umwelt bedeutet ja schon wieder etwas, was uns umgibt. Da sind wir nicht drin. Also wäre Mitwelt oder Inwelt eigentlich die bessere Aussage. Zu sagen hier, wir sind Mitwelt oder die Welt ist mit uns und wir sind Teil davon.
Der Wandel im Denken, Wahrnehmen und Handeln wird dann so umfassend, dass es scheint, als müssten wir die Geschichte unserer Herkunft, den Sinn unseres Lebens, die Aufgabe des Menschen in der Welt neu erfinden. Vielleicht eine neue Schöpfungsgeschichte schreiben, mit einem Schöpfer, der die Menschen zur Mitgeschöpflichkeit verpflichtet, zum Leiden mit der Natur, zur Liebe aus Mitgefühl.
Da zeichnet dann jeder für seine persönliche Schöpfungsgeschichte verantwortlich. Wie aber lautet in dieser Vielstimmigkeit der gemeinsame Grundton, das verbindende neue Narrativ, der Kern einer globalen Weltsicht? Matthias Kiefer, Umweltreferent im Erzbistum München und Freising, zitiert dazu aus der Umweltenzyklika Laudato Si von Papst Franziskus.
Der inzwischen schon fast berühmt gewordene Satz, alles ist miteinander verbunden, geht genau in diese Richtung, diese Spaltung zwischen Mensch und natürlicher Um- und Mitwelt einerseits, aber eben auch diese Gottvergessenheit, die ja auch als Spaltung interpretiert werden kann, zu überwinden.
Dieser Kernsatz von Verbundenheit mag zunächst seltsam schwammig und nur bedingt hilfreich klingen. Doch er fasst zusammen, was in Theologie und Wissenschaft, in Kultur und neuem Narrativ im Zentrum steht, sagt die 89-jährige amerikanische Ökophilosophin und Religionswissenschaftlerin Joanna Macy.
In der Wissenschaft findet man es in der Quantenphysik wie in der Systemtheorie, in der Chaosforschung wie in der Gaia-Theorie, dieses Paradigma einer radikalen Verwobenheit von allem, was ist. Und das hat interessante Parallelen mit den alten Weisheiten erdverbundener Kulturen, in denen die Erde als lebendiges, lebendes System wahrgenommen wird, von dem wir Menschen ein integraler Teil sind, wie Zellen in einem Körper. Sobald dieses Bild unser Denken und Fühlen als größere Identität bestimmt, gibt es eine große Nähe zu verschiedenen spirituellen Pfaden. Ist man in diesem neuen Paradigma einmal angekommen, können daraus in jedem Einzelnen die transformative Kraft und Ideen einer anderen Kultur entstehen.
that arises for you and within you.
Und das ist nicht nur ein Thema der globalen Christenheit, sondern auch anderer Weltreligionen, die ebenso auf der Suche nach Auswegen aus der Klimakrise sind. Aus dem Buddhismus ist der Begriff des Interbeing, des Verbundenseins zwischen Mensch und Erde, besonders durch den Zen-Mönch Thich Nhat Hanh bekannt.
Auch im Islam gibt es vermehrt Stimmen, die nach einer Grundlage der Verbundenheit suchen. So diejenige des 80-jährigen Philosophen, Islamreformers und ehemaligen ägyptischen Gesundheitsministers Mahmoud Mahfouz.
Wie können wir Gott denn wahrnehmen? Doch nur, wenn wir verstehen, dass alles miteinander in Beziehung steht. Pflanzen, Tiere, Insekten, Mikroorganismen, alle sind im Netz des Lebens voneinander abhängig. Einer ernährt den anderen. Wenn man eine Komponente dieses bioökologischen Kreislaufes zerstört, dann bebt letztlich das ganze Universum. Denn Leben existiert in einem Dreieck aus Geist, Umwelt und natürlichen Ressourcen. Innerhalb dieses Dreiecks hat sich das Leben etabliert. Und wenn ein Teil dieses Dreiecks geschädigt wird, ist das Leben in Gefahr.
Fazit: Es wird heute global und interreligiös intensiv nach einer philosophischen und theologischen Antwort auf die Fragen gesucht, die der Klimawandel aufwirft. Da geht es um überholte Weltbilder, menschliche Selbstüberschätzung, den Mythos allgegenwärtiger Konkurrenz und den Zwang zu ewigem Wachstum.
Für die Kirchen bedeutet es eine massive Herausforderung, wenn sie heute mit dafür sorgen sollen, dass ein überholtes Weltbild korrigiert und Verbundenheit vermittelt wird. Wenn die Bewahrung der Schöpfung angesichts der Klimakrise in den Mittelpunkt der Verkündigung, der Liturgie und Predigt rutscht, dann ist noch viel zu tun, sagt Matthias Kiefer.
Ich glaube, da hat Gesellschaft insgesamt in den letzten Jahrzehnten ziemliche Lernfortschritte gemacht, machen müssen. Und so langsam dringt es auch in die theologische Reflexion ein. Diese Verbundenheit im Sozialen, die wird seit langem auch immer wieder in der Feier der Gottesdienste, im Predigten, im Fürbittgebet und so weiter thematisiert. Diese Verbundenheit auch in ökologischer Hinsicht, das was relativ Neues, was sich aber zunehmend Bahn bricht. Es hat aber noch nicht die Breitenwirkung, die Massivität der Herausforderung erforderte. Da wird noch sehr viel mehr kommen, als heute schon da ist.
So stellte sich unlängst auch die Evangelische Akademie Tutzing unter dem Titel »Der Atem der Erde« der Frage nach spirituellen Antworten auf den Klimawandel. Hier äußerten sich engagierte Bürger, enttäuschte Gläubige, Mythenforscher und Theologen, die das Thema Klimawandel ernster genommen wissen wollen. Und auch Klimaaktivisten der Zivilgesellschaft, die den Ausbau des Braunkohletagebaus stoppen und die Energiewende beschleunigen wollen.
Denn wer da heute riesige Tagebaubagger in Kohlerevieren besetzt, bedrohte Regionen wie den Hambacher Forst schützt oder zum passiven Widerstand gegen den Staat aufruft, sind immer seltener die zornigen alten Linken. Auch in der jungen Generation setzt sich die Einsicht durch, dass man mit der kühlen Rationalität politischer Diskussion nicht immer weiterkommt. Wo spirituelle Wurzeln der Klimakrise erkannt werden, sieht man auch, dass Spiritualität dabei helfen kann, die Krise zu wenden, sagt Timo Ludmann, Aktivist der Bürgerinitiativen Ende Gelände und Ausgekohlt sowie Autor des Widerstandshandbuchs Nachhaltiger Aktivismus.
Ich glaube, dass wir mit Wissen aus spirituellen Traditionen, die ich als komplementär sehe zu linken aufgeklärten Bewusstsein, viel mehr erreichen können. Also ich glaube, dass Empathiefähigkeit geschult wird. Ich glaube, dass Geduld geschult wird. Und ich glaube auch, dass wir mit Ruhe besser strategisch denken. Diese transformativen Elemente, was spirituelle Praxen beinhaltet, das ist für mich der Joker. Das ist für mich das Element, was das Potenzial loskitzelt, was wir eigentlich zusätzlich auch brauchen, um in der bestehenden Krise wirklich handlungsfähiger zu sein.
Denn letztlich geht es nicht um mehr Worte, sondern um neue Werte. Werte, die zu Handlungen führen, die zu einer veränderten Politik und Wirtschaft beitragen könnten. Menschen müssen befähigt werden, ihren eigenen Lebensraum als größeren Körper erst wahrzunehmen, dann zu schützen. Sie müssen lernen, vernetzt zu denken und nachhaltige lokale Strategien zu entwickeln.
Doch dafür braucht es Kraftquellen und Inspiration, die sich eher in spiritueller Praxis finden. Das Wort Religion stammt von religare, lateinisch für zurückbinden. Nimmt man das wörtlich, dann geht es bei den religiösen Traditionen um eine Praxis der Wiederverbindung. Das so notwendige Erleben der Einheit mit der Natur lässt sich aber nicht leicht mit Worten vermitteln, sondern eher durch Poesie, Musik, Tanz, Mythos und Ritual. Da sollten die Gemeinden kreativ werden, glaubt der Protestant Karl-Heinz Ursprung, der ehrenamtliche Umweltbeauftragte des Kirchenkreises Ansbach-Würzburg.
Wenn man sagt, ich gehe in Verbindung mit Gott, ist das für mich gleichbedeutend, ich gehe in Verbindung mit seiner Schöpfung. Es ist sicher ein Bedürfnis da der Menschen nach so einer Rückbindung. Und ich glaube, dass das der Weg wäre für die Kirche, über diese Achtsamkeit. Ganz andere Gottesdienstformen, mit Lied, Musik, mit Tanz, wirklich radikal neue Formen müssten daher. Um dieses Thema bewusst zu machen, was hier eigentlich abläuft, die totale Zerstörung unserer Existenzgrundlagen und die innere Achtsamkeit zu befördern, um das zu spüren und dann auch zu sagen, nee, so will ich nicht mehr weitermachen.